Hörenswertes, Ihr Podcast aus dem Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Vielen Dank auch für die Einladung, auch an Professor Dr. Katharina Klöcker von der Uni Erfurt zu der Einladung zu den diesjährigen Kreuzganggesprächen. Leider kann ich aufgrund einer Dienstreise diesen Vortrag nicht persönlich halten, was ich sehr bedauerlich finde, da ich gerade aus meinen Beobachtungen zu politischer Kommunikation auf Social Media und dem Einfluss sozialer Medien auf gesellschaftliche Debatten zunehmend die These vertrete, dass wir mehr physische Orte und physische Begegnungen benötigen, um der Polarisierung von Diskursen im digitalen Raum entgegenzutreten. Digitale Medien können dabei helfen, Menschen in diese Räume zu holen. Manchmal helfen sie auch, einen Dialog möglich zu machen, der sonst aus Zeitgründen nicht hätte stattfinden können. Das Motto dieser Vortragsreihe lautet weniger, mehr Wert. Herr Wagner ist aufgrund eines Vortrags an mich herangetreten, den ich im Juli 2025 an der Uni Kiel gehalten habe und der im November 2025 bei Deutschlandfunk Nova gesendet wurde. Der Vortrag hieß "Empört euch, politische Wut auf Social Media und im Real Life effizienter kanalisieren". Der Titel ist angelehnt an den Titel des Essays "Empört euch", das der damals 93-jährige ehemalige UN-Diplomat und französische Widerstandskämpfer Stéphane Hessel im Jahr 2010 veröffentlichte und zum Manifest für eine junge Generation wurde, die sich im Zuge der Finanzkrise von 2008 politisierte und sich dabei als erste politische Bewegung stark über soziale Medien und Blogs organisierte und kommunizierte. Im Wesentlichen vertrete ich dort die These, dass das emanzipatorische und basisdemokratische Potenzial, das man sich Ende der 2000er Jahre von sozialen Medien versprach, sich durch reichweitenstarke Bewegungen und InfluencerInnen institutionalisiert hat und Teile eines, zumindest medialen, Mainstream-Diskurses geworden ist, aber mittlerweile in einer Sackgasse steckt. Politisches Engagement wird auf symbolische Diskurse im digitalen Raum reduziert, die eine Änderung der Welt außerhalb der symbolischen Kommunikation gar nicht unbedingt anstrebt. Oft gerechtfertigte Empörung über gesellschaftliche Missstände in digitalen Medien führen nicht zu Handlungen, die die Zustände ändern, sondern perpetuiert Empörung und potenziert Ängste. Gleichzeitig scheinen sich im digitalen Raum zwei unversöhnliche Lager gebildet zu haben, die linksgrün Versifften und die Nazis, die um die Deutungshoheit in sozialen Medien kämpfen. Es ist ein zentraler Ansatz meiner wissenschaftlichen Arbeit, Wege zu untersuchen und zu eruieren, wie UserInnen, die ja auch immer BürgerInnen und Teil der Gesellschaft sind, den Weg finden können aus dem, was die Kulturwissenschaftlerin Anne-Kathrin Kohut als Hyperreaktivität oder der Internettheoretiker Douglas Rushkoff als Present Shock bezeichnet. Beide Begriffe beschreiben eine digitale Dynamik der Überforderung, die UserInnen den Handlungsspielraum nimmt. Diese Überforderung ist teilweise durch die schiere Informationsflut auf Social Media bedingt, teilweise durch die intransparente algorithmische Kuratierung von Inhalten, aber auch dadurch, dass UserInnen durch reflexartiges Teilen und Kommentieren selbst dazu beitragen, sich eine apokalyptische Blase zu schaffen, deren konstatierte Absolutheit den Impuls, gesellschaftliche Verhältnisse zu verändern, untergräbt. Ich möchte diesem Vortrag eine kritische Betrachtung von politischen Diskursen in sozialen Medien voranstellen, um anschließend auszuführen, inwiefern der ewige Empörungsmodus, in dem sich Diskurse im digitalen Raum zu bewegen scheinen, auf ein Verhältnis von Sprache und Welt zurückgeht, das suggeriert, dass eine Änderung der Verhältnisse gar nicht möglich sei. Und das, obwohl die Prämissen dieser Diskurse davon ausgehen, dass die Performativität der Sprache Grundlage für die Änderung von Verhältnissen ist. Die Kritik an diesem apodiktischen Fatalismus gilt aber nicht nur digitalen Diskursen, sie gilt auch der Art, wie WissenschaftlerInnen über soziale Medien forschen. Auch die Verantwortung der Wissenschaft soll hier diskutiert werden. Denn die Frage ist doch, wie kommen wir von einem Empörungs-User, der oder die sich im Wesentlichen über Reaktivität definiert, zu UserInnen, die fähig und willens sind, die Informationen aus sozialen Medien zu nutzen, um die Gesellschaft auch außerhalb des digitalen Raums, auch außerhalb ihrer eigenen Bubble, positiv zu verändern und in Dialog zu treten. Ich habe zunächst überlegt, das mehr in dieser Vortragsreihe als weniger Empörung, mehr Agency zu benennen, weil Agency, also Handlungsfähigkeit, letztlich das Konzept umschreibt, um das sich meine Arbeit in weiten Teilen dreht. Allerdings verwende ich in Vortragstiteln ungern wissenschaftliche Fachbegriffe, weil man damit in aller Regel sofort alle Nicht-AkademikerInnen vergrault. Das tut man auch durch Gendern, aber ein bisschen Schwund ist immer. Auf der Suche nach einem Wort, das nicht nur Handlungswillen, sondern den Moment des Konkreten zur Tat schreiten beschreibt, ist mir aufgefallen, und vielleicht hat auch das etwas mit dem Zeitgeist zu tun, dass viele dieser Begriffe entweder altmodisch oder moralisierend klingen. Vorangehen, Tatkraft, Schaffenskraft, Eingreifen. Ich habe mich schließlich für Engagement entschieden, das zwar auch oft etwas überstrapaziert wird und man durchaus argumentieren kann, dass Online-Aktivismus eine Form von Handeln und Engagement ist, ebenso wie JournalistInnen Missstände aufdecken, sie deswegen aber nicht zwingend lösen müssen. Was mir aber an dem Begriff zusagt, ist, dass Engagement auf die Bedeutung des französischen Engagé im 17. Jahrhundert zurückgeht und verpfänden oder auch verpflichten bedeutet. Und diese Bedeutung würde ich gerne dahingehend interpretieren, dass Engagement verpflichtet, die Empörung über gesellschaftliche Zustände im digitalen Raum auch in Kontexte außerhalb sozialer Medien zu überführen. Und nicht immer die Ausrede gilt, dass der Algorithmus UserInnen eben einfach manipuliert und lähmt. Woran liegt es, dass soziale Medien eine Empörungskultur gefördert haben und sich dem Vorwurf aussetzen müssen, die Polarisierung der Gesellschaft voranzutreiben? Sind an allem wirklich nur die Algorithmen schuld? Das Internet und soziale Medien waren für mich als Millennial in meiner politischen Sozialisation ein großer Hoffnungsträger, um basisdemokratische Partizipation zu fördern und marginalisierten Gruppen eine Stimme zu verleihen. Wenn Sie sich Studien ansehen, aus welchen sozialen Verhältnissen JournalistInnen in Deutschland kommen, ist das Gros westdeutsch-weiß und aus soliden Mittelklasseverhältnissen. Das liegt schon allein am Ausbildungsweg. War Journalist früher ein klassischer Quereinsteigerberuf? Hat sich das Berufsfeld in den letzten Jahrzehnten zunehmend akademisiert? Ein Einstieg ohne Hochschulabschluss ist sehr selten. Auch unbezahlte Praktika und Volontariate für teilweise nur 1.000 Euro brutto muss man finanziell erstmal stemmen können. Mit dem Internet verlor der Journalismus seine Rolle als Gatekeeper für mediale Öffentlichkeit und gesellschaftliche Diskurse. Andere Perspektiven wurden sichtbar. Um im Internet zu publizieren, brauchte man keine Kontakte oder nennenswerten finanziellen Mittel. Agenda-Setting wurde vermeintlich demokratisiert. Der Begriff alternative Medien, der heute politisch eher rechts verortet wird, bezeichnete in den Anfangsjahren des digitalen Aktivismus linksliberale Websites, Blogs und Social-Media-Accounts. Ich habe vorhin schon kurz den Begriff der Agency angerissen, der ebenso attraktiv wie schwierig ist, weil er einigermaßen plastisch ist, aber gleichzeitig hochgradig überdeterminiert. In den Geistes- und Sozialwissenschaften gibt es zahlreiche TheoretikerInnen, die den Begriff verwenden, aber nicht immer konzeptualisieren. Andere TheoretikerInnen werden im Kontext von Agency-Theorien genannt, ohne den Begriff selber explizit zu verwenden. Grob gesagt steht Agency als individuelle oder kollektive Handlungsmacht immer in Dualität zu einer gegebenen gesellschaftlichen Struktur und findet immer innerhalb dieser statt, wobei je nach Ansatz die Struktur die Handlungsspielräume mehr oder weniger stark einschränkt. Hier setzt eine frühe Kritik an der vermeintlich basisdemokratischen Agency in digitalen Diskursen an. Insbesondere als sich um Ende der Nullerjahre herum der Netzdiskurs vom dezentralen World Wide Web auf privatwirtschaftliche Social-Media-Plattformen verlegt hat, deren Betreiber durch die Kuratierung von Algorithmen willkürlich entscheiden können, welche Art von Inhalten sichtbar werden und welche nicht, und auch Accounts nach Belieben sperren können, kann als durchaus naiv bezeichnet werden. Natürlich gibt die Struktur der Algorithmen vor, welche Diskurse überhaupt wie geführt werden. Auch kam sehr früh schon der Vorwurf des sogenannten Slacktivism auf, einem Kofferwort aus Activism und Slacker, einer pejorativen Bezeichnung für Menschen der Generation X, die unmotiviert ihr Leben vertrödeln. Mit dem Begriff wurde kritisiert, politisches Engagement auf ein Like oder Share zu reduzieren. Es ist durchaus interessant zu beobachten, dass diese UserInnen vor 20 Jahren noch als träge und nicht als dauerempört wahrgenommen wurden. Aber der Online-Aktivismus war auch eine junge Bewegung, der man zugute halten konnte und musste, dass sie ihren Weg zur Institutionalisierung und zur realpolitischen Umsetzung noch finden muss. Und UserInnen haben immer individuelle und kollektive Wege gefunden, die Macht der Algorithmen auszutricksen. Ein berühmtes Beispiel, das es sogar bis ins Enthüllungsbuch TikTok Timebomb der amerikanischen Investigativjournalistin Emily Baker White geschafft hat, ist die damals 17-jährige Amerikanerin Feroza Aziz, die 2020 die Algorithmen von TikTok austrickste, die für die chinesische Regierung heiklen Content wie die Unterdrückung der uigurischen Minderheit shadowbannen ließ. Shadowbanning bedeutet, dass Inhalte nicht gelöscht werden, aber weder FollowerInnen des Accounts im Feed noch im Empfehlungsfeed angezeigt werden, also keine Views, Likes und Shares bekommen, was im Internet dem sozialen Tod gleichkommt. Aziz versteckte ihre Kritik, indem sie ihr Video wie ein Schminktutorial erscheinen ließ und die ersten paar Sekunden vorgab, sie würde einen neuen Mascara ausprobieren, bevor sie auf die Menschenrechtsverletzung gegenüber der uigurischen Minderheit zu sprechen kam. Nachdem das Video viral ging, sperrte ByteDance, die Firma, die TikTok betreibt, Aziz' Account. Da diese aber auch auf Twitter eine erhebliche Followerinnenschaft hatte und ihre Sperrung dort skandalisierte, wurde ihr Account wieder entsperrt und ByteDance sprach eine offizielle Entschuldigung aus. Interessant ist, dass nie zur Debatte stand, ob Aziz ihren Account auf TikTok aus Protest darüber löschen würde, dass ByteDance bestimmte Inhalte offensichtlich zensieren wollte. Das Verständnis von Agency, das hinter Online-Aktivismus steht, entspricht dem Agency-Verständnis von poststrukturalistischen TheoretikerInnen wie Judith Butler oder Michel Foucault, in der eine alles durchdringende Macht die Handlungsmöglichkeiten immer vorstrukturiert, wobei Foucault den Begriff selber nicht verwendet. Die Idee, eine Agency zu entwickeln, die nicht algorithmisch geprägt ist, kommt so gar nicht unbedingt auf. Asis Fall wird oft als Beispiel angeführt, dass einzelne UserInnen dem Algorithmus nicht ausgeliefert sind in dem Sinne, dass er oder sie ihn zwar nicht umgehen, aber durchaus austricksen kann, um nicht gewollte Inhalte viral gehen zu lassen. Allerdings bedeutet ein ausgetrickster Algorithmus noch lange nicht, dass Asis Video die Lage eines einzigen Uiguren verbessert hätte. Die Frage nach der Wirksamkeit wurde in dieser Debatte nicht einmal gestellt. Die Sichtbarkeit, die Awareness und die daraus folgende digitale Empörung waren Erfolgsfaktor genug. Um das auf ein aktuelles Beispiel zu übertragen, wir wissen, dass die Empörung nach der Korrektivrecherche in Teilen der Gesellschaft viral gegangen ist und, zumindest in Großstädten, zu beachtlichen Protesten geführt hat. Die Awareness war da. Einfluss auf das Wahlverhalten hat die Korrektivrecherche im Folgenden aber nicht unbedingt gehabt. Neben Awareness, also dem Benennen von gesellschaftlichen und politischen Missständen und damit seiner Sichtbarmachung, ist Repräsentation ein zweiter Kernbegriff digitaler politischer Diskurse. Auch hier steht eine Sichtbarmachung im digitalen Raum im Vordergrund, deren Ziel sein soll, entsprechende Gruppen zu ermutigen, ihre Stimme zu erheben und Anspruch auf gesellschaftliche Räume zu erheben. Der Begriff wird hauptsächlich in emanzipatorischen Diskursen verwendet, findet aber, vor allem durch massenhaftes Fluten von KI-generierten Inhalten, auch im populistischen und extremistischen Diskurs Gebrauch, in dem durch Normalisierung von bestimmten Positionen und Bildern Weltbilder verrückt werden sollen. Repräsentation als Propaganda. Der Frage nach Repräsentation kann die gesellschaftliche und politische Wirksamkeit nicht grundsätzlich abgesprochen werden. So gibt es empirische Untersuchungen zum sogenannten Scully-Effekt, in dem 50% aller Zuschauerinnen der TV-Serie Akte X angaben, die Figur der Dana Scully hätte ihnen Mut gemacht und sie inspiriert, eine Karriere in den männerdominierten MINT-Berufen zu starten. Auch werden an Repräsentationsfragen Ressentiments deutlich. Als 2023 die schwarze Schauspielerin Halle Bailey in der Neuverfilmung des Disney-Klassikers Ariel die Meerjungfrau, die Ariel spielte, empörten sich konservative und rechte UserInnen unter dem Hashtag NotMyAriel, dass sie sich mit einer schwarzen Ariel nicht identifizieren könnten, wobei man sich durchaus fragen kann, wo genau das Identifikationspotenzial mit einer Meerjungfrau liegt. Beide Beispiele zeigen aber auch, dass die Macht der Repräsentation trügerisch und möglicherweise auch gar nicht repräsentativ ist. Die Scully-Studie bezieht sich ausschließlich auf Frauen, die eine bestimmte Serie gesehen haben. Es ist nicht klar, ob sich der Scully-Effekt ausschließlich darauf bezieht, dass die Figur weiblich war oder ob Personen, die sich für Serien über extraterrestrische Phänomene interessieren, nicht tendenziell sowieso Naturwissenschaften stärker zugeneigt sind. Im selben Zug wird popkulturell auch vom Legally Blonde-Effekt gesprochen, einer romantischen Komödie aus dem Jahr 2001, in der die oberflächliche L.A.-Blondine Elle Woods, der niemand etwas zutraut, ein Jurastudium in Harvard absolviert und einen Mordfall löst. Der Legally Blonde-Effekt beruht auf Aussagen der Hauptdarstellerin Reese Witherspoon, nach Erscheinen des Films mindestens einmal pro Woche von einer Frau darauf angesprochen worden zu sein, dass sie wegen des Films Jura studiert hätte. Kann man hier wirklich von Repräsentativität sprechen? Ist es nicht sehr eine einfache und bequeme Symbolpolitik, sich auf digitale Repräsentation zu fokussieren, anstatt sich für Forderungen nach und vor allem Umsetzung von strukturellen Maßnahmen zu echter Teilhabe zu engagieren? Repräsentation geht von dem Paradigma aus, dass durch Performance, zum Beispiel von Diversität, sich eine Gesellschaft automatisch zu mehr Diversität hin entwickeln wird. Sehen wir auf die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen, ist genau das Gegenteil der Fall. Medientheoretisch kann die Sinnhaftigkeit des Repräsentationsbegriffs ohnehin in Frage gestellt werden. Soziale Medien sind keine Massenmedien wie das Radio oder das Fernsehen, da sie zwar sehr viele Menschen erreichen, aber unzählige fragmentierte Öffentlichkeiten erzeugen, die oft kaum noch Überschneidungen haben. Was soll Repräsentativität in einer Gesellschaft der Singularitäten, in einem Medium, in dem unzählige Öffentlichkeiten kaum Berührungspunkte miteinander haben, überhaupt noch bedeuten? Hinzu kommt, dass es laut zahlreichen Studien, wie zum Beispiel dem Imperva Bad Bot Report, mehr Bots als echte Menschen im Internet gibt, eine Entwicklung, die sich durch synthetische Inhalte durch KI noch in ungeahntem Maße akzelerieren wird. Im Jahre 2026 sind soziale Medien keine Grassroots-Plattformen mehr, die allen eine Stimme geben. Ebenso wie im klassischen Journalismus gibt es MeinungsführerInnen, vor allen Dingen in Form von InfluencerInnen, die Agenda-Setting betreiben und Diskurse bestimmen und ausblenden können. Um in der akzelerierten Aufmerksamkeitsökonomie der sozialen Medien bestehen zu können, braucht es enormes kulturelles Kapital im Sinne einer Sprach- und Medienkompetenz, der Fähigkeit zum Community-Aufbau und zum Netzwerken und, bis der Account reichweitenstark genug ist, um ihn kommerzialisieren zu können, jede Menge Zeit, die in Content-Creation und Disseminationsstrategien gesteckt wird. Das befördert nicht nur die permanente Reaktivität, von der ich anfangs gesprochen habe, sondern auch eine passive und durchaus autoritätshörige Grundhaltung von UserInnen. Es gibt eine Faustregel, nach der 1% aller UserInnen posten, 9% kommentieren und 90% konsumieren in dem Sinne, dass sie keinen eigenen Content produzieren, sondern nur teilen und liken. Von diesen 1%, die aktiv posten, sind auch nur sehr wenige UserInnen reichweitenstark. Wer als InfluencerIn in der Plattformlogik bestehen will, muss die Empörungslogik bedienen. Es ist gemeinhin bekannt, dass Inhalte besonders dann erfolgreich sind, wenn sie stark emotionalisieren, weil das viele Reaktionen von UserInnen hervorruft und dazu beiträgt, dass UserInnen möglichst viel Zeit auf den Plattformen verbringen. Die vielbeschworenen Communities sind dabei in den meisten Fällen kein kritischer Diskursraum, sondern ein Resonanzraum und Multiplikator der Statements, die eine InfluencerIn äußert. Zwar ist Ali Parisas Konzept der Filterbubble wissenschaftlich mittlerweile umstritten, belegt es aber, dass aufgrund des Informationsüberflusses insbesondere jüngere UserInnen mittlerweile dazu neigen, Inhalte, die von Freunden oder parasozialen Beziehungsfiguren wie InfluencerInnen geteilt werden, mehr Glauben zu schenken als journalistischen Medien. Man folgt InfluencerInnen, weil man einer Meinung mit ihnen ist und nimmt die Orientierung, die sie durch ihre Meinung geben, dankbar und unhinterfragt an. Kritisiert wird in aller Regel höchstens die persönliche Lebensführung des oder der InfluencerInnen. Empörungslogiken funktionieren außerdem dann am besten, wenn sie sich auf die Benennung und den Appell beschränken. Die Umsetzung mit Kompromissen, Zähigkeit, Ausdifferenzierung ist weitaus weniger reichweitentauglich, weil sie nicht auf knackige Forderungen reduziert werden kann. Um auf sozialen Medien sichtbar zu sein, ist es am effizientesten, Erregung zu produzieren und die Verantwortung für den Gegenstand der Erregung extern zu verlagern, weil das den erfreulichen Nebeneffekt hat, daraus wieder Erregung zu produzieren, weil das Problem nicht schnell genug oder nicht konsequent genug gelöst wird. Dieser Dynamiken bedienen sich alle in den sozialen Medien aktiven politischen Lager. Das Konzept der Performance wird so ad absurdum geführt und Empörung wird Ausdruck von strategischer Inkompetenz. Diesen Begriff habe ich dem netzfeministischen Diskurs entlegt. Strategische Inkompetenz bezeichnet männliches Bestreben, Care-Arbeit in Partnerschaften zu umgehen, indem zum Beispiel Männer so schlecht putzen oder so viele Nachfragen zum Supermarkteinkauf stellen, bis ihre Partnerinnen die Arbeit freiwillig übernehmen, weil es weniger aufwendig ist, selber einzukaufen, als den Partner anzuleiten. Auch der empörungsgetriebene politische Diskurs in sozialen Medien bedient sich strategischer Inkompetenz. Er benennt fleißig Missstände, aber richten sollen es immer die anderen. Das Verständnis von Agency, das insbesondere in digitalen Medien und auch in akademischen Milieus sehr beliebt ist, geht davon aus, dass Sprache einen so dominanten Einfluss auf die Welt hat, dass sprachliche Performance der entscheidende Hebel für die Veränderung der Wirklichkeit ist. Im Zuge der steigenden Bedeutung von Bild- und Videocontent muss Sprache hierbei nicht nur linguistisch, sondern auch bildlich verstanden werden. Werden Gruppen, gesellschaftliche Problemstellungen oder politische Haltung auf Social Media sichtbar, so die These, ist das die Grundlage für gesellschaftliche Veränderung. Diese These ist sicherlich nicht falsch und es gibt nicht nur theoretische, sondern auch zahlreiche empirische Studien darüber, wie Sprache die Weltwahrnehmung prägt und auch modifizieren kann. Nun ist die Sprache in sozialen Medien aber häufig nicht performativ in dem Sinne, dass sie Möglichkeiten hervorbringt, sondern Ängste als Tatsachen formuliert, von Ironie und sardonischem Humor durchzogen ist und damit letztlich eher Fatalismus fördert. Das ist den Rahmenbedingungen der Aufmerksamkeitsökonomie geschuldet. Ein Tweet umfasst maximal 280 Zeichen, ein TikTok-Video dauert oft kaum eine Minute, Stories auf Instagram werden im Akkord durchgeswiped. Sollen Inhalte massenhaft geteilt werden, um eine relevante Sichtbarkeit zu erreichen, müssen sie möglichst knallig formuliert sein. Ästhetisch und rhetorisch entstehen dabei durchaus interessante Aphorismen. Inhaltlich aber werden durch diese Verdichtung Aussagen selten differenziert. Was als pointierte These gedacht ist, erscheint schnell als unumstößliche Tatsache. Aussagen wie die Demokratie ist gescheitert oder alles ist längst entschieden wirken zwar entschlossen, erzeugen aber zugleich ein Gefühl der Aussichtslosigkeit. Diese Wahrnehmung beruht weniger auf fundierter Analyse als auf rhetorischer Ökonomie. Wer sich dauerhaft in solchen Narrativen bewegt, empfindet Engagement zunehmend als zwecklos. Gleichzeitig hat sich mit dem Siegeszug von ChatGPT eine neue Form von Longread-Content entwickelt, in der KI-generierte Texte gesellschaftliche Verhältnisse als kollektive Erfahrung beschreiben und eine Evidenz behaupten, die Veränderung oder Kritik verunmöglicht. Diese Texte, die aufgrund ihrer Länge zumeist in Carousel-Posts auf Instagram in Kachelform veröffentlicht werden, sind wie Strophen formuliert, die jeweils aus Einzeilern mit einer starken These bestehen. Durch die Länge wird eine differenzierte Argumentation suggeriert, tatsächlich besteht diese strophische Darstellung aber aus einer Aneinanderreihung von Tatsachenbehauptungen. Ein Beispiel: Ich arbeite gerade mit einer Journalistin an einem Essay über die Selbstdarstellung von Millennial-Eltern, die dann ja meistens Millennial-Mütter sind, auf Instagram. Diese Community wird gerade geflutet mit Content, in der Millennial-Mums mit ebensolchen Texten für sich beanspruchen, eine besonders stark belastete Elterngeneration zu sein, da sie sich als erste Generation kritisch mit der Erziehung ihrer Eltern auseinandersetzen würde, nicht nur die Emotionen ihrer Kinder, sondern auch der Eltern regulieren müsste, um generationale Traumata zu durchbrechen und die erste Generation sei, die Kinder ohne ein Dorf großziehen müsse. Diese Thesen werden vor allem als Legitimation gegenüber dem Vorwurf gebracht, Millennial-Eltern seien zu überbesorgt, zu sensibel und nicht belastbar genug. Mal abgesehen davon, dass diese Behauptungen oft ahistorisch und kontrafaktisch sind, wird mit dieser konstatierten interfamiliären Überbelastung auch der Rückzug ins Private zementiert in einer Zeit, in der gesellschaftliches Engagement nötiger ist denn je. Die 30- bis 49-Jährigen sind laut Ergebnissen des 6. Deutschen Freiwilligenservice der Bundesregierung die Altersspanne, die die wenigsten Stunden wöchentlich für ehrenamtliches Engagement aufbringt. Dieses Phänomen beschrieb der Internettheoretiker Douglas Rushkoff bereits 2013 in seinem Buch Present Shock – When Everything Happens Now. Seine zentrale These lautet: Durch digitale Vernetzung und permanente Beschleunigung befinden wir uns in einem Zustand, in dem Vergangenheit und Zukunft an Bedeutung verlieren und ein dauerhafter Fokus auf die Gegenwart entsteht. Dieses Jetzt ist geprägt von Überreizung, Unordnung und ständiger Aktivität, ein Gegenwartsschock. Eines der 5 Kernphänomene, die Rushkoff daraus ableitet, nennt er Apokalypto. Gemeint ist damit ein kultureller und psychologischer Zustand, in dem viele Menschen mit der Erwartung eines nahenden Zusammenbruchs leben. Apokalypto beschreibt dabei weniger ein konkretes Weltuntergangsszenario als vielmehr die permanente Ahnung, dass alles jederzeit kippen könnte. In einer Welt, in der Newsfeeds im Minutentakt neue Krisen präsentieren, von Naturkatastrophen bis hin zu geopolitischen Bedrohungen, entsteht eine dauerhafte Alarmstimmung. Dieses latente Endzeitgefühl verdrängt langfristiges Denken und ersetzt es durch eine reaktive Gegenwartsfixierung. Wenn jederzeit alles zerfallen kann, erscheinen politische und gesellschaftliche Handlungen zunehmend sinnlos. Rushkoff argumentiert, dass dieses apokalyptische Denken direkt aus dem allgemeinen Present Shock hervorgeht und tief in den Strukturen digitaler Medien verankert ist. Hierbei muss beachtet werden, dass Present Shock vor 13 Jahren veröffentlicht wurde und neben den Newsfeeds, von denen Rushkoff spricht, auch reichweitenstarke InfluencerInnen-Accounts zu Disseminatoren von politischen Inhalten geworden sind, bei denen die Forderung an die Community, mit den Posts zu interagieren und den Content zu amplifizieren, zum Geschäftsmodell gehört. Was den heutigen Status quo außerdem von dem von 2013 unterscheidet, ist, dass die Welt, die Sprache, die mittlerweile vor allem Bildsprache ist, erzeugt wird, durch generative KI von Bezügen zur materiellen Welt zunehmend abgekoppelt ist, was ich am Beispiel von KI-Slops verdeutlichen möchte. Der Begriff Slop, zu Deutsch Schlamm, trat um 2010 als Begriff in Internetforen für Clickbait und Spam auf und bezeichnet massenhaft erzeugten, qualitativ minderwertigen Content, der häufig eher auf Aufmerksamkeit und Monetarisierung als auf Informationsgehalt abzielt. Eindeutige Klassifikation für Slop als auch Klassifikation, wann Inhalte von UserInnen als Slop wahrgenommen werden, sind dabei gar nicht so leicht auszumachen. Charakteristisch ist aber eine Art oberflächliche Plausibilität. Die Inhalte wirken auf den ersten Blick echt oder überzeugend, verlieren aber bei genauerem Hinsehen an Genauigkeit, Relevanz, vor allen Dingen aber verlieren sie an Substanz. Content-Farmen, Social-Media-Accounts oder auch einzelne NutzerInnen produzieren so große Mengen an Inhalten, um Klicks, Werbeeinnahmen oder algorithmische Reichweite zu maximieren. Studien zeigen, dass diese Form von synthetischem Content besonders gut mit Plattformlogiken harmoniert, da sie schnell, billig und skalierbar ist und sich effektiv an algorithmische Trends anpassen lässt. Entsprechend findet man AI-Slop nicht nur in Unterhaltungskontexten, sondern auch in der politischen Kommunikation, wobei vor allem in Propagandakontexten Unterhaltung und politische Statements bewusst vermischt werden. Berühmt-berüchtigt sind hierbei vor allem die Slops aus dem Weißen Haus. Donald Trump Hand in Hand mit einem Pinguin, der mit ihm durch Grönland watschelt, Trump als Papst- oder Jesusfigur, Trump, der als Hebamme einen Mini-Trump aus dem Schoß der Freiheitsstatue gebärt. Im deutschsprachigen Kontext können die unzähligen KI-generierten Songs zur Rettung des Buckelwalds Timmy bzw. Hope angeführt werden. Der Guardian-Journalist Steve Rose hat das in einem im Januar dieses Jahres veröffentlichten Artikel die Slopaganda-Era genannt. Normativ gesehen beschreibt das den Fleisch- oder besser gesagt bildgewordenen Albtraum, den Baudrillard mit seiner Simulationstheorie beschrieben hat. Allerdings konzentrierte sich Baudrillard aber auf mediale Phänomene, die die Wirklichkeit außerhalb der Zeichen immerhin noch imitieren wollten, wie die Darstellung von geschichtlichen Ereignissen in Filmen oder Reality-Shows. Der Sinn von Slops liegt aber größtenteils darin, dass sie gar kein Abbild der Wirklichkeit mehr intendieren. Beispielhaft kann hierfür das sogenannte Italian Brain Rot Phänomen genannt werden, ein TikTok-Trend aus dem Jahr 2025, in dem User in massenhaft absurde KI-generierte Bilder von Tieren erzeugten, die italienische Namen trugen, zum Beispiel Haie, die Turnschuhe tragen und über einen Strand laufen und diese KI-generierte, vermeintlich sinnfreie Songs singen ließen. Zurückzuführen ist das Phänomen auf die Figur des Bombardiro Crocodilo, ein hybrides Wesen mit dem Körper eines B-17-Bombers und dem Kopf eines Krokodils, der in anderen Videos auch einen Tüllrock trägt. Alles nur alberner Quatsch, ein Beispiel für den Uncanny Valley-Humor sozialer Medien. Im dazugehörigen Video heißt es auf Italienisch, dass Bombardiro Kinder in Gaza und Palästina bombardiert, nicht an Allah glaubt und Bomben liebt. In den Kommentarspalten hat das sowohl auf Seiten von pro-palästinensischen als auch von pro-israelischen Accounts massenhaft empörte Kommentare hervorgerufen. Recherchen der Zeit haben ergeben, dass der Account, der das Ursprungsvideo postete, sowohl islamfeindliche als auch antisemitische KI-Videos auf Russisch gepostet hat, mit denen er auch in einer großen russischsprachigen Telegram-Gruppe aktiv ist. Wie in der mimetischen Kultur sozialer Medien üblich, ist Bombardiro Crocodilo von unzähligen UserInnen aufgegriffen und modifiziert worden, die größtenteils politisch unproblematisch sind und oft in seiner Absurdität und Kreativität wirklich witzig. Trotzdem hat die massenhafte Verwendung von Bildmaterial von Bombardiro Crocodilo dazu beigetragen, den Ursprungsaccount und auch die anderen wesentlich offensiver antimuslimischen und antisemitischen Videos in Empfehlungsfeeds sichtbarer zu machen. Das Italian Brainrot Phänomen zeigt die Kehrseite der Empörung, eine Indifferenz gegenüber der Realität, die zumindest in Teilen zutiefst zynisch ist. Die Juristin und Journalistin Özge İnan, die sehr engagiert über Themen wie Migration, Frauen und Menschenrechte schreibt, hat 2023 im Interview mit dem Tagesspiegel das Lebensgefühl ihrer Generation in dem Satz „Die Welt geht unter, aber die Memes sind erste Sahne“ treffend zusammengefasst. Dieser Fatalismus, der aus der Dauerempörung und der daraus resultierenden Resignation entsteht, wird leider auch durch die Art und Weise befördert, wie über soziale Medien geforscht wird. Und hier möchte ich auf die Verantwortung der Wissenschaft eingehen. Die hier geübte Kritik und die Frage, ob digitale gesellschaftliche Diskurse nicht anders geführt werden müssten, richtet sich nicht nur an Online-Aktivistinnen und Journalistinnen, sondern auch an die Wissenschaft. Die Forschung in den Kommunikations- und Medienwissenschaften über soziale Medien, vor allem die, die es auch in die mediale Öffentlichkeit schafft, untersucht in überproportionalem Maße diejenigen Phänomene sozialer Medien, die Bedrohungen für die Demokratie und die offene Gesellschaft darstellen. Desinformation, Propaganda, Radikalisierung, Polarisierung, Hate Speech, KI-generierte Deepfakes. Hierbei dominieren quantitative Big-Data-Analysen, die einerseits digitale Phänomene relativieren können, zum Beispiel indem Netzwerkanalysen zeigen, in welchem Ausmaß politische Diskurse nicht die Meinung der Bevölkerung widerspiegeln, sondern durch Bot-Netzwerke oder politische Telegram-Gruppen orchestriert werden. Gleichzeitig stellen gerade die quantitativen Analysen aus ihrer Vogelperspektive die Welt und die Diskurse sozialer Medien auf eine Art und Weise dar, die mit der Wahrnehmung und auch der Nutzung der Durchschnittsuser ein wenig gemein hat und Nuancen und Kontexte nicht immer adäquat erfassen kann. Daraus resultiert, dass die Art und Weise, wie in der Berichterstattung die Handlungsmöglichkeiten von UserInnen dargestellt werden, als auch die aus der Forschung resultierenden Handlungsempfehlungen hauptsächlich reaktiver und defensiver Natur sind. Wie kann ich Desinformation oder Deepfakes erkennen? Beziehungsweise wie können JournalistInnen sie debunken? Wie widerspreche ich Verschwörungsmythen? Welche Maßnahmen gibt es gegen News-Fatigue? Was fehlt, sind konstruktive Ansätze, die die Agency auch von denjenigen UserInnen ernst nehmen, die nicht die Media-Savviness haben, um Timmys virale Überlebenshymne, er hat sich das nicht ausgesucht, sofort als KI-Slop identifizieren zu können und Möglichkeiten eruieren, auch ihnen Agenda-Setting zu ermöglichen. Mal mehr, mal weniger viral. Hierzu zwei Beispiele aus Theorie und Praxis. Ich habe letztes Wintersemester mit dem Politikberater Martin Fuchs ein Seminar gegeben, in dem wir ein WhatsApp-Messenger-Konzept für ein Mitglied des Deutschen Bundestages entwickelt haben. Den Impuls hat Martin Fuchs aus Beobachtung seiner Arbeit gegeben, dass Parteien und PolitikerInnen Messenger-Dienste in der externen Kommunikation bisher nicht flächendeckend nutzen, obwohl Messenger sowohl in der Content-Produktion als auch in der Dissemination extrem niedrigschwellig sind und sich daher auch zum Beispiel gut für Kommunalpolitik eignen, wo die Ressourcen und Kompetenzen im Bereich Social Media meistens eher begrenzt sind. Von der Nutzerstruktur gibt es keine Plattform, die von sämtlichen Altersgruppen so intensiv genutzt wird wie WhatsApp. Wir haben keine einzige Handlungsempfehlung recherchieren können, die sich mit konstruktiven Möglichkeiten von Messenger-Diensten in der politischen Kommunikation im deutschsprachigen Raum beschäftigt. Denn leider ergreifen diese Möglichkeiten wie so oft eher populistische AkteurInnen. So ist zum Beispiel bekannt, dass Jair Bolsonaro im Wahlkampf in Brasilien in großem Stil Desinformationskampagnen über WhatsApp in ländlichen Gegenden lanciert hat, wo aufgrund der schlechten Bandbreite WhatsApp oft das einzige funktionierende digitale Medium ist. Auch in der Forschung über politische Messenger-Kommunikation dominieren Untersuchungen zu Desinformation und politischer Radikalisierung über Messenger-Kanäle. Forschung über konstruktive Nutzung findet sich eher im Bereich über zivilgesellschaftliches Engagement oder themenzentrierte Communities. Hinzu kommt, dass die Forschung auch im deutschsprachigen Raum, und ich betone, dass da die Nutzung von Social-Media-Plattformen kulturell kontingent ist und Forschung aus anderen Ländern nur begrenzt übertragen werden kann, auf Telegram konzentriert. Das hat einmal den Hintergrund, dass Telegram aufgrund seiner Historie als Netzwerk- und Informationskanal der russischen Opposition sich jedweder Form von Regulierung verweigert, da dies als Eingriff in die Meinungsfreiheit gewertet wird und die Plattform entsprechend auch ein Biotop für Desinformation und Radikalisierung ist. Es hat aber auch den ganz praktischen Hintergrund, dass die API, die Schnittstelle von Telegram, offen und kostenlos zugänglich ist und es somit leicht ist, große Datensätze zur Auswertung zu scrapen und auszuwerten. Und, um auch im Hinblick auf die Forschung auf den Begriff der Repräsentation zurückzukommen, der im digitalen politischen Diskurs so eine zentrale Rolle spielt, Telegram wird in Deutschland von lediglich 16% der Bevölkerung benutzt, wie eine Umfrage von Statista Consumer Insights 2025 ergeben hat. Auch wenn Inhalte und Diskurse sich plattformübergreifend verbreiten können, aber auch nicht zwingend müssen, sehr viele Diskurse bleiben plattformspezifisch, ist es selbst bei einer Studie, die Millionen von Posts auf Telegram-Gruppen mit sechsstelligen AbonnentInnenzahlen untersucht, fraglich, wie repräsentativ diese Studie ist. Auch wissenschaftstheoretisch muss man sich fragen, wie die Legitimation einer Untersuchung aufgrund ihrer beanspruchten Repräsentativität in Big-Data-Analysen eingeordnet werden kann. Erstens sind digitale Öffentlichkeiten, wie bereits ausgeführt, so fragmentiert und oft mehr oder weniger in sich geschlossen, sodass die Sinnhaftigkeit des Repräsentationsbegriffes in Frage gestellt werden muss, weil Repräsentativität eine Relationalität bezeichnet und daher nur dann Sinn macht, wenn es eine Durchlässigkeit zu anderen Merkmalen und Positionen gibt. Zweitens, viel banaler, angesichts der schier unendlichen Datenmengen, die jeden Tag in sozialen Medien produziert werden und der im Vergleich dazu unendlich kleinen Datenmenge, die UserInnen auch bei sehr hoher Bildschirmzeit wahrnehmen, kann selbst ein Phänomen, das auf der Untersuchung von Millionen von Beiträgen basiert, nur bedingt repräsentativ sein. Der Literatur- und Medienwissenschaftler Boris Nordenbos, der in der Uni Amsterdam zu Verschwörungsmythen in Mittel- und Osteuropa forscht, nannte das auf einem Kolloquium einmal den Versuch, Methoden des 20. Jahrhunderts auf Probleme des 21. Jahrhunderts anzuwenden. Die starke Fokussierung auf bedrohliche Phänomene in der Forschung, die in der journalistischen Berichterstattung gerne aufgegriffen werden, trägt leider auch ihren Beitrag dazu bei, Empörungsdynamiken und ein Gefühl des Ausgeliefertseins zu verstärken. Die Bevorzugung von emotionalisierenden Inhalten durch Algorithmen beschreibt auch ein Strukturprinzip des Journalismus, zumal eines Journalismus, der sich mittlerweile auch sehr stark in sozialen Medien abspielt. Bad News is good news, weil er eben starke Emotionen hervorruft, aber bei allem ernst gemeinten Aufklärungsimpetus unwillentlich zu Verzerrungen beitragen kann. Sowohl das MIDEM-Polarisierungsbarometer der TU Dresden als auch das Wissenschaftsbarometer 2025 der Organisation Wissenschaft im Dialog sagt aus, dass die Gesellschaft zwar als zunehmend und unversöhnlich polarisiert wahrgenommen wird, die tatsächliche Polarisierung aber gar nicht so stark ist. Diese verzerrte Wahrnehmung hat viel damit zu tun, wie über Polarisierungsphänomene berichtet wird, die womöglich nicht so repräsentativ sind, wie es aufgrund ihrer medialen Präsenz den Anschein hat. Verstehen Sie mich nicht falsch, es ist fundamental wichtig, gesellschafts- und demokratiezersetzende Dynamiken in sozialen Medien zu untersuchen und darüber zu berichten. Der massive Fokus, die vermeintliche Repräsentativität aber, ist nicht nur problematisch, sondern auch paternalistisch, weil sie UserInnen letztlich die Handlungsmöglichkeiten und auch die Eigenverantwortung abspricht. Letztlich geht ein Großteil der Forschung von der Allmacht der Algorithmen aus. Aber auch wenn das Internet von undurchschaubaren Netzwerken durchsetzt ist, die Diskurse intentional verzerren und auch wenn synthetische KI-Inhalte soziale Medien fluten, noch ist das hier ein freies Land und niemand wird gezwungen, empört 100 Stories zu teilen, anstatt sich einer zivilgesellschaftlichen Organisation anzuschließen oder Mitglied einer Partei zu werden. Der Zeitredakteur, der den zweifelhaften politischen Hintergründe des ersten viralen Bombardiro-Krokodilo-Videos erforscht hat, hat sich keiner technisch oder intellektuell ausgeklügelten Methoden des investigativen Journalismus bedient. Er hat sich schlichtweg das User-Profil des Videos und die anderen Posts angesehen. Dazu ist wirklich jeder in der Lage. Um eine Agency der UserInnen zu fördern, müsste die Forschung, und ich kann von mir selber sagen, dass mir das sowohl als ehemaliger Journalistin als auch als Wissenschaftlerin ein bisschen wehtut, sich vom Paradigma entfernen, das dem Hass und dem Irrsinn, der in sozialen Medien ja tatsächlich grassiert, rationale Aufklärung im Sinne von Media Literacy-Kampagnen entgegenzusetzen sind, sondern sich eher mit Wegen auseinanderzusetzen, UserInnen Möglichkeiten zu geben, die Emotionalisierung durch Inhalte, mit denen sie so oder so konfrontiert werden, zu reflektieren und konstruktiv damit umzugehen. Brauchen wir also eine konstruktive Wissenschaft über soziale Medien, so wie es einen konstruktiven Journalismus gibt? Ich habe kürzlich einen Vortrag der Kommunikationswissenschaftlerin Anna Litvinenko von der FU Berlin gehört, die zu Propaganda im Journalismus und sozialen Medien forscht. Sie plädiert aus den eben angeführten Gründen für eine solution-oriented Research, die sich stärker auf das Publikum, nicht auf die Disseminatoren konzentriert und viel interdisziplinärer und vor allem kontextorientierter arbeitet. Forschung, die sich nicht nur auf Möglichkeit innerhalb der Plattform selbst beschränkt, sondern Online-Offline-Dynamiken und Formate untersucht und entwickelt. Nun kann man diesen Ansatz einer lösungsorientierten Forschung problematisch finden. Wissenschaft ist kein Aktivismus. Sie muss ergebnisoffen sein, sie muss ihre Schlüsse nach nachvollziehbaren, rationalen und möglichst objektiven Kriterien und Methoden transparent begründen können. Die Freiheit von Forschung und Lehre ist in Artikel 5 des Grundgesetzes verbrieft. Damit geht auch die gesellschaftliche Verantwortung einher, nicht nur Möglichkeiten zur Verteidigung, sondern auch zum Gestalten aufzuzeigen, gemäß den Kriterien, die gute wissenschaftliche Praxis ausmachen. Was können also UserInnen, Journalistinnen und Forscherinnen tun, um den digitalen Empörungsmodus in konkretes Handeln zu überführen? Denn die bindet enorme Mengen an Ressourcen, die für konkretes gesellschaftliches Engagement fehlt, eine Kritik, die Evgeny Morozov schon 2011 in The Net Delusion, The Dark Side of Internet Freedom angebracht hat. Wie viel Energie würde frei werden, wenn das ständige Teilen und Kommentieren von Aussagen, über die man sich empört, dafür eingesetzt werden würde, die Verhältnisse, die man kritisiert, zu ändern? Vielleicht wundern Sie sich, dass ich in diesem Vortrag die Algorithmen, die die Sichtbarkeit und Dissemination von Inhalten und Diskursen auf Social Media maßgeblich prägen, eher als weißes Rauschen, denn als allmächtiges Strukturationsprinzip thematisiert habe, gegen das der einzelne Durchschnittsuser, vor allem der ohne ausgeprägte Medienkompetenz, ohnmächtig ist. Um auf den Begriff der Agency zurückzukommen, der Algorithmus ist ein mächtiges und vor allen Dingen volatiles und intransparentes Strukturationsprinzip, das die Handlungsspielräume in sozialen Medien, die vor allem diskursive Spielräume sind, vorgibt, auch wenn es möglich ist, die Algorithmen zu umgehen, wie am Beispiel von Firoza Aziz gezeigt wurde. Wie Algorithmen reguliert werden können, wie Propaganda und Desinformation eingedämmt werden kann, betrifft Fragen der Governance, die vor allem JuristInnen untersuchen können. Trotzdem wird sich mittelfristig vermutlich wenig daran ändern, dass die Funktionsweise von Algorithmen und Plattformlogiken fundamental modifiziert wird. Im Gegenteil ist die Bereitschaft der Betreiber von Tech-Plattformen wie Mark Zuckerberg oder Elon Musk in immer geringerem Maße bereit, Inhalte zu regulieren. Trotzdem würde ich dafür plädieren, dass doch recht deterministische Verständnis vom Einfluss der Algorithmen, das dem Verhältnis von Struktur und Agency in poststrukturalistischen Theorien entspricht, in Frage stellen zu wollen. sieht man sich zum Beispiel den Agency-Begriff an den Anthony Giddens 1984 in The Constitution of Society entwickelt hat, kann Agency auch als Fähigkeit verstanden werden, innerhalb sozialer Strukturen handlungsfähig zu sein und die Wahl in einem Spannungsfeld von Reproduktion und Veränderung zu haben. Im Zentrum steht dabei die Idee der Dualität von Struktur. Strukturen, verstanden als Regeln und Ressourcen, sind nicht nur einschränkende Rahmenbedingungen, sondern zugleich die Voraussetzung dafür, dass Handeln überhaupt möglich ist. Sie existieren nicht unabhängig von Handlungen, sondern werden erst durch wiederholte Praxis stabilisiert. Agency-Struktur sind daher nicht getrennt, sondern untrennbar miteinander verschränkt. Die Struktur hat dabei aber nicht das Primat, das zum Beispiel die Macht bei Foucault hat. Aber auch Giddens proklamiert keinen absoluten Freiheitsbegriff. Agency ist für ihn immer eingebettet in soziale Kontexte, Machtverhältnisse und ungleiche Verteilung von Ressourcen. Aber für Giddens ist Agency eng mit Wissen und Reflexivität verbunden. AkteurInnen verfügen über ein praktisches Bewusstsein, das ihnen erlaubt, routiniert zu handeln, ohne ihr Handeln ständig explizit reflektieren zu müssen. Gleichzeitig gibt es ein diskursives Bewusstsein, durch das sie ihr Handeln begründen und erklären können. Agency zeigt sich besonders in der Fähigkeit, Handlungen auch anders auszuführen. Could have acted otherwise. Ein zentrales Kriterium für Handlungsfähigkeit. Der Present Shock, den Douglas Rushkoff beschreibt, lähmt diese Handlungsfähigkeit und fördert den permanenten Reaktionsmodus. Soziale Medien sind aber seit mittlerweile gut 20 Jahren fester Bestandteil der Gesellschaft. Das diskursive Bewusstsein über das eigene Handeln und die eigene Wirksamkeit in sozialen Medien kann durchaus gefördert und eingefordert werden. Wir sind nicht mehr in der digitalen Pubertät, das Internet ist kein Neuland mehr. Ich habe Giddens Agency-Ansatz gewählt, da er einen Ansatz wählt, in dem Individuen weder vollständig determiniert noch völlig frei sind, sondern sich in einem dynamischen Wechselspiel von Struktur und Praxis bewegen. Das kann ein Ansatz sein, um Wege zu finden, dem Gefühl bzw. der Behauptung des Ausgeliefertseins entgegenzutreten. Die Präsidentschaftswahl in Ungarn hat gezeigt, dass trotz einer beispiellosen Desinformationskampagne auf Social Media und jahrzehntelanger Propaganda sich die Verhältnisse ändern können. Was kann man von der Kampagne des Wahlsiegers Peter Morgia lernen? Einmal, dass gesellschaftliche Debatten nicht ohne Social Media stattfinden können. Morgia und sein Team wussten und wissen sehr gut, wie man das Instagame spielt. Er war aber nicht nur in seiner eigenen Bubble unterwegs, sondern auch bekannt dafür, auf zahlreichen Fides-Social-Media-Profilen Kommentare zu verfassen. Das war natürlich nicht nur er, sondern sein gesamtes Social-Media-Team, aber er war mit seinen Positionen und seinem Gesicht auch außerhalb seiner Bubble präsent. Vor allem aber hat er digitale Medien genutzt, um über Apps Freiwillige zu mobilisieren und zu vernetzen, und war über einen langen Zeitraum in sämtlichen Regionen Ungarns präsent, hat mit der Bevölkerung vor Ort gesprochen und hat die konkreten Probleme dort adressiert. Natürlich auch über die Darstellung auf Social Media. Peter Morgia ist ein gutes Beispiel dafür, wie Vernetzung und physische Begegnung eine omnipräsente mediale Propagandamaschine zumindest für diese Wahlperiode aushebeln können. Was kann man daraus lernen? Zunächst einmal, sich aus dem online-aktivistischen und akademischen Paradigma zu lösen, dass Sprache alles verändern kann. Narrative verändern die Weltwahrnehmung, aber nicht die Welt selbst. Mit Husserl könnte man fordern, zurück zu den Sachen selbst. Das heißt, weniger diskursive Empörung, weniger sich ausruhen darauf, dass man doch seinen Teil beigetragen hat zur Awareness und zur Sichtbarkeit, zur Repräsentation. Das heißt auch für Journalismus und Wissenschaft, die Bedeutung und die Erfolge einer Debatte nicht unbedingt daran messen, wie viral sie online war, sondern zu untersuchen, welche Resonanz und Wirkmächtigkeit sie außerhalb ihrer Community und auch außerhalb des digitalen Raums erzeugt. Nicht nur Forschungs- und Diskussionsobjekte auswählen, die die Empörungswelle weiter nach vorne treiben, sondern auch nach Lösungswegen suchen, die kreativer sind, als einfach nur zu versuchen, die Büchse der Pandora wieder zu schließen. Wer sich in seinem konkreten Umfeld vor seiner Haustür umsieht, wird zahlreiche Möglichkeiten finden, gesellschaftliche Veränderungen herbeizurufen. Lokale Gruppen auf Social Media können dabei helfen, sich hierfür zu vernetzen. Das ist vielleicht nicht so sexy, wie sich auf X reichweitenstark über Trump zu echauffieren, aber es ist wesentlich effektiver und vielleicht gehört es auch zur kritischen Hinterfragung von digitalem Engagement, ob Veränderungen immer unterhaltsam und sexy sein und Publikum erzeugen müssen oder ob es nicht auch einfach oft zäh und kleinteilig ist und erfordert, auch mit Menschen zu reden, mit deren Haltung man nicht immer übereinstimmt, ohne dass eine ganze Community hinter einem steht. Social Media kann dabei helfen, diese Veränderung voranzutreiben, indem die Plattformen weniger zur Erzeugung von Aufmerksamkeit verwendet werden, sondern stärker zur Vernetzung, zur Organisation, zur Information, wo welche Begegnungen, seien sie physisch, digital oder hybrid, stattfinden können, um mehr reale Mobilisierung und weniger digitale Empörung zu fördern. Natürlich wird auch digitale Mobilisierung weiter ein wichtiger Bestandteil gesellschaftlichen Engagements sein. Aber auch hier kann sich A, jede einzelne Userin, als auch B, InfluencerInnen, politische und journalistische KommunikatorInnen fragen, ob bei aller Notwendigkeit, sich den Funktionsweisen der Algorithmen anzupassen, nicht doch auch eine Sprache möglich ist, die weniger apodiktisch und weniger fatalistisch ist und mehr zum Handeln und zur Veränderung aufrufen. Letztlich lässt sich der Appell dieses Vortrags mit einem sehr Instagram-tauglichen Zitat von Elvis Presley zusammenfassen. A little less conversation, a little more action, please. Dankeschön.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast aus dem Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.